Wir möchten Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Bibelstunde. Schön, dass Sie wieder da sind und mit uns auf Gottes Wort hören. Wir grüßen Sie mit der Losung von heutigen Tag. Die Losung ist auch schon ein Hinweis auf das Thema dieser Bibelstunde. Siehe, es kommt die Zeit, spricht Gott der Herr, dass ich einen Hunger ins Land schicken werde. Nicht einen Hunger nach Brot oder Durst nach Wasser, sondern nach dem Wort des Herrn es zu hören. Ist auch wunderbar, wenn wir Hunger haben nach Gottes Wort und auch so hier sein dürfen. Jetzt steht aber hier erst einmal Abkündigungen. Hab schon gedacht, ein komisches Wort. Also müsste eigentlich Ankündigungen heißen. Frisch aus dem Druck gekommen sind die Einladungen und Plakate in verschiedenen Größen zum Pfingstjugendtreffen. Wir sind dankbar, wenn Sie davon reichlich Gebrauch machen, es mitzunehmen, in Ihren Gemeinden auszulegen, aufzuhängen. Bedienen Sie sich draußen auf den Tischen, liegen Sie bereit. Und wenn jemand heute um 17 Uhr in Marbach ist, kann er noch die moderne Fassung von John Bunyans Pilgerreise, Der Schrittmacher als Musical, hören. Heute um 17 Uhr. Und in einer Woche beginnt die theologische Woche. Und wenn man die Themen anguckt, kann man sich vorstellen, dass das wirkliche Glaubens- und Lebenshilfe ist, daran teilzunehmen. Das Thema ist: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Das ist ein Zitat. Am Montag wird Dr. Rolf Sohns etwas zu dem Thema, wenn Rechtfertigung das Leben trifft, sagen am Vor- und Nachmittag. Am Dienstag bis Donnerstag ist Dr. Gerhard Meyer da, wird den Römerbrief und am Freitag den Galaterbrief behandeln. Am Dienstagnachmittag, auch interessant, kommt Pfarrerin Monika Riva. Sie wird das Thema haben, befreit vom Zwang zur Vollkommenheit. Und am Mittwochabend, was ganz Spezielles und Schönes, eingeladen sind Sie zu einem Konzert mit Jürgen Werth. Der Eintritt ist frei, aber Sie dürfen natürlich was spenden. Donnerstag, dann am Nachmittag Cornelia Mack, Angst verstehen, entmachten, verwandeln. Und natürlich sind Sie auch eingeladen zu der nächsten Bibelstunde, nächsten Sonntag, da wird Schwester Erika Schnitzer sein. Und ganz aktuell hat mir jetzt jemand noch was in der Hand gedrückt. Das Buch Café Credo lädt Sie ein zu einer Lesung mit Steve Volke, Der Sehendmacher, ein Blick für die Armut in dieser Welt. Es findet statt am 24. März im Evangelischen Gemeindehaus in Aidlingen. So, jetzt die An- oder Abkündigungen vorbei. Jetzt möchten wir beginnen mit einem Lied und das Thema Wort Gottes aufgreifen, das Lied Nummer 107. Lied Nummer 107, Vater, ich will dich preisen, denn dein Wort ist wunderbar.
Es ist auch wunderbar, dass Menschen einen Flügel konstruieren konnten und anderen die Möglichkeit gegeben haben, mit 2 Händen und 10 Fingern da drauf zu spielen. Vielen Dank für die frische Begleitung und wir hatten sogar einen Bläser. Wunderbar. Ja, kürzlich habe ich den Katalog eines großen christlichen Verlages durchgeblättert und bin auf die Bibelseiten gekommen. Also das ist ja ungeheuerlich, wie viele Bibeln es gibt. Bibeln für jedes Alter, für jeden Geschmack, Bibeln für Männer, Bibel für Frauen, Bibeln für Kinder, Mini-Formate, Großformate, Formate für gute Augen und für schwächere Augen, mit Goldschnitt und ohne, mit Register und ohne, alles da. Es gibt auch die Bibel-App für alle, die ihr Smartphone oder ihr Tablet haben. Wobei ich denke, wir brauchen jetzt weniger WLAN und vielmehr Elan, um die Bibel vorwärts zu bringen. Denn um die Bibel soll es heute wirklich gehen. Es scheint ja ein Effekt zu sein wie bei kommunizierenden Röhren. Je mehr Bibeln es gibt, umso weniger scheint der Hunger nach Gottes Wort zu sein. Und wo man hört, dass die Bibel wenig vorhanden ist oder dass sie in Baumstümpfen oder unter stößigen Kühen versteckt wurde, da gab es also wenig Bibeln, aber der Hunger nach Gottes Wort war ungeheuer. Es kostete Leib und Leben, sie zu verteidigen. Und Menschen ließen sich eher verbrennen, als von ihr zu lassen. Heute fürchten wir eher, uns den Mund zu verbrennen, wenn wir ein Bibelwort weitergeben, wo es uns nicht so geheuer ist. Die Bibel. Unsere Bibel. Meine Bibel. Es packt mich jedes Mal, wenn ich mir klar mache, dass sich hier der Liebesbrief Gottes zwischen diesen beiden Buchdeckeln befindet. Ein Brief aus Zeit und Ewigkeit. Welch eine Demut, welch eine Herablassung Gottes, dass er uns seine Gedanken, seine Pläne, seine guten Absichten und Ziele buchstäblich in die Hand gibt. Dass wir lesen und studieren können, wie der lebendige Gott Menschen führt, wie er in die Geschichte eingreift, wie er Israel und die Gemeinde auf dem Herzen trägt, wie er aus Liebe seinen Sohn in die Welt gesandt hat, wie das Wort Fleisch geworden ist, wie Jesus Christus ewiges Heil erwirkt hat für jeden, der glaubt, wie die Schrift sagt. Und das, meine Lieben, das ist wirklich alles gefasst zwischen zwei Buchdeckeln. Jemand hat gesagt, die Bibel ist ein Fenster in dieser engen Welt, durch das wir in die Ewigkeit zu schauen vermögen. Das begreife nun, wer kann und wem es der Heilige Geist aufschließt. Darum wollen wir beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. In deinem Wort, lieber himmlischer Vater, lesen wir von dir. Hören wir von deinen Taten und deiner großen Liebe zu uns. Wir bitten dich, öffne unser Herz für das, was du uns sagen willst. Lass das Samenkorn deines Wortes auf fruchtbaren Boden fallen und Frucht bringen, die dich ehrt. Amen. Durch die Bibel erfahren wir, wie alles in dieser Welt begann. Sie sagt uns auch, wie es einmal enden wird mit unserer Welt. Und wir können lesen, wie es mit Jesus in dieser Welt begonnen hat und wie es am Ende weiterging. Deshalb hören wir jetzt zwei Texte aus dem Matthäusevangelium, das ist ja auch ein Buch. Und diese Lesungen und nachher auch die Leseszene, die wir hören, haben freundlicherweise Teilnehmer des Bibelmittwochkreises als Aufgabe übernommen. Darf ich die Evangelisten bitten? Wir hören einen Text vom Anfang des Evangeliums und einen vom Schluss.
Hier, hier, hier. Ja, ich lese uns aus dem Matthäusevangelium, dem ersten Kapitel, die Verse 18 bis 25. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus.
Ich lese aus Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erschraken aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht eilend und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe da, begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
Vielen Dank. In diesen Texten haben wir also gehört, wie Jesus gezeugt und geboren wurde, wie sein Leben begann. Und dazu schaltete sich auch ein Engel ein, der das Wunder der Zeugung bezeugte. Und der Sohn bekam einen Namen, der Programm ist: Jesus rettet, Gott mit uns. Und dann hörten wir vom Grab, in dem sein Leichnam lag, nach einem erfüllten und aufopferungsvollen Leben. Und auch da handelt wieder ein Engel und bezeugt ein einzigartiges Wunder: die Auferstehung des Gekreuzigten. Ich weiß nicht, ob Sie sich das mal überlegt haben, wenn Gott einfach das in aller Stille gemacht hätte, gesagt hat: Komm, Jesus, wieder zurück, sie glauben eh nicht, dass du auferstanden bist. Wäre gar nichts weiter passiert, sie wären im Himmel glücklich vereint und wir wüssten nichts von dem Leben über den Tod hinaus. Aber er sagt es, Er sagt es uns. Er hält es fest für alle Generationen. Wie eine Klammer stehen diese beiden Texte am Beginn und am Ende des Matthäusevangeliums. Und dazwischen wird das ganze Leben Jesu entfaltet. Aber jetzt wollen wir erst noch mal zwei Lieder singen. Es gibt bedingungslose Liebe, das wird hier jetzt gleich erscheinen. Und dann noch ein Bibellied, Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Bitte gesungen, erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Martin Luther hat erkannt, welche Kraft das Wort Gottes hat. Und mit seiner Bibelübersetzung ins Deutsche hat er nicht nur Geschichte geschrieben, er hat auch vielen, vielen Menschen damit den Weg zum ewigen Leben gezeigt und eröffnet. Die Heilige Schrift bewirkt Glauben bis heute, in Vergangenheit und Gegenwart. Doch wer seinen Glauben nicht nur in der Mitte der Gemeinde bekennt, sondern auch öffentlich manchmal angefragt wird, der hat dann auch manchmal Schwierigkeiten, sogar eine gewisse Scheu oder sogar Angst, davon zu sprechen. Das folgende Gespräch denkt darüber nach.
Ich habe keine Angst, aber natürlich mache ich mir Gedanken darüber, wie es weitergehen soll in unserem Land und wie wir Christen uns behaupten können bei all den gesellschaftlichen Veränderungen.
Ja, das kann schon Sorgen bereiten, wenn man sieht, wie immer mehr christliche Werte in Frage gestellt werden.
Ist es nicht so, dass christlicher Glaube vor allem dann stark wird, wenn er sich bewähren muss, wenn er authentisch gelebt und bekannt wird?
Das ist es ja gerade. Das Bekennen wird immer schwerer. Das Unverständnis und die Intoleranz gewinnen die Überhand. Gerade wenn ich mich bewusst auf die Seite Jesu stelle, gelte ich oft schon als fanatischer Frommer oder als straffer Konservativer.
Mehr noch, während vor Jahren noch klar war, dass unsere christliche Tradition ein wesentliches Fundament unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist, bastelt sich inzwischen jeder selbst seine religiöse Überzeugung und fordert Toleranz, ohne sie selbst zu gewähren.
Ich kann die verstehen, die sich zurückziehen und deren einzige Hoffnung es ist, dass einmal wieder bessere Zeiten kommen.
Ist es unter diesen Umständen nicht normal, dass mein Glaube droht, zur reinen Privatsache zu werden? Etwas anderes kann ich mir kaum noch leisten in meiner Position.
Und doch sagt Jesus, Gott segnet euch, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt.
Na, ganz so schlimm ist es vielleicht noch nicht.
Dennoch, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen.
Mit diesem Farbebekennen stoße ich jedoch inzwischen immer mehr Menschen vor den Kopf, als dass sie ihren eigenen Standpunkt überdenken. Und am Ende bin ich der Fanatiker, zumindest aber die Dumme.
Auch das ist nicht neu. Deshalb sagt Jesus, habt dennoch keine Angst. Das konnte er auch sagen, weil er selbst um den Sieg Gottes wusste. Als viele seiner Anhänger ihn verließen, fragte er seine Jünger, ob sie auch weggehen wollten.
Und Petrus sagte: Herr, nur du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
Was heißt das nun für uns Christen, die in diesem, unserem Land drohen, zur Minderheit zu werden?
Jesus sagt den Frauen am Grab: Habt keine Angst und lauft los und sagt die frohe Kunde weiter. Wenn wir Christen, gleich ob wir viele oder wenige sind, uns nicht verstecken, dann wird Gottes Licht auch weiter in dieser Welt leuchten.
Vielen Dank. In unserer Zeit werden die Bibel, der lebendige Gott, Jesus Christus, sehr in den Hintergrund gedrängt. Und welche Spannung da entsteht, haben wir gerade gehört. Da sind auf der einen Seite Gottes Worte, Gottes klare Anweisungen und Ermutigungen. Und da sind auf der anderen Seite die Anfechtungen, die Zweifel, die Menschenfurcht. Wen interessiert es heute noch, dieses alte Buch? Aber fragen wir besser: Wie können wir unsere Mitmenschen dafür gewinnen, nach diesem wunderbaren Wort zu greifen? Wie können wir sie dazu gewinnen, zu fragen: Wer ist das denn, dieser Jesus? Das erinnert an die Frage des Täufers im Gefängnis. Der ließ Boten zu Jesus schicken und fragte auch: Bist du es? Bist du der Heiland, der Christus, der Retter? Und der Matthäus-Evangelist, der sagt mit seinem ganzen Evangelium: Jesus ist es. Er ist der Sohn Gottes, der Kranke heilt und vom Reich Gottes erzählt und dazu einlädt. Er ist es, der die Welt vor dem Gericht und vor dem ewigen Tod und Verderben retten kann. In unserer Bibellesezeit mit Gott war ja gerade Johannes der Täufer ein Thema. Und am 28.02. war darin zu lesen: Es ist Gott sehr wichtig, dass wir alle falsche Zurückhaltung begraben und uns auf den Heiligen Geist verlassen. Durch ihn sind wir mit Kraft ausgerüstet. Das wird uns dann dazu befähigen, seine Zeugen zu sein. Dort, wo Gott uns hingesät hat, sollen wir blühen und den wohltuenden Duft des Evangeliums verbreiten. Und dann werden dort viele Orte aufgezählt, wo dieser Duft entstehen kann. Und unter anderem wird da auch der Supermarkt erwähnt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde dort in der Regel gefragt: Sammeln Sie Treuepunkte? Da antworte ich dann: Nein, ich bin auch ohne Punkte treu. Und das ist dann der Moment, wo ich sagen kann: Aber Sie haben einen Punkt bei mir. Und dann kann ich unser Bibelkärtchen weitergeben und auch noch der daneben stand mit seinem Wagen. Da ist auf einmal, schaut man sich in die Augen und auf einmal ist da ein Kontakt und dann kann man ein Wort weitergeben an der Supermarktkasse. Lassen wir uns doch nicht zu leicht in die Ecke der vermeintlich Rückständigen stellen. Lassen wir uns nicht so schnell die Butter vom Brot nehmen, wenn es um die Bibel geht. Es gibt kein anderes vergleichbares Buch, das so viele Menschen geprägt, verändert, getröstet hat, das so stark Kunst und Kultur inspiriert und geschaffen hat, dessen Maßstäbe in die Rechtsprechung eingeflossen sind und das auf der ganzen Welt gelesen wird. Und dann seine seelsorgerliche, aufbauende Hilfe, die gibt es so nirgends. Erzählen wir doch die Geschichten der Bibel frank und frei, wo sich alltägliche Gelegenheiten bieten. Ich will es heute so ziemlich praktisch machen. Wenn Leute über Dauerregen stöhnen, dann fragen sie doch, kennen sie eigentlich die Geschichte von der Arche Noah und der Sintflut? Man kennt zwar das Wort Sintflut, aber die Geschichte doch nicht. Und dann erzählen sie es doch mal ganz einfach. Oder wenn die Debatte um die Gerechtigkeit sehr hoch geht, dann erzählen sie doch mal die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Da haben sie eine wunderbare Basis, um Gottes Gerechtigkeit nach vorne zu stellen. Erzählen, sprechen, einhaken, erklären, nicht die moralische Keule schwingen, sondern das Evangelium bringen. Nochmal, Kärtchen. Ich wurde kürzlich von Bekannten in ein Café eingeladen. Ich wusste, so arg viel haben sie nicht mit dem Evangelium zu tun, aber ich dachte, irgendwie wird Gott eine Gelegenheit schenken. Und da habe ich schnell meine Bible-Tour-Karten ergriffen und habe sie vor meinen Kuchenteller gelegt. Dann haben wir Kaffee und Kuchen zu uns genommen und immer wieder schielten sie da drauf. Und ich kann Ihnen sagen, es eignet sich wirklich im Café, es eignet sich für Konfirmanden und Senioren, es eignet sich für die Bibelfernen und die Bibelfesten. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, es einzusetzen. Ich mache es jetzt mit Ihnen in Kurzfassung und Sie können per Zuruf die Lösung sagen. Die Schwestern haben sozusagen Redeverbot. Also, es beginnt natürlich mit dem Ass. Gott ist der Höchste, ja? Und der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde, der Vater und Sohn des Sohnes Jesus Christus. Also er ist über allem. Es kann ihn niemand ausstechen. Die zwei, was könnte das bedeuten? Adam und Eva, jawohl, mit zwei Menschen fing alles an. Mit zwei Menschen hat Gott seine Geschichte begonnen. Da könnte man nun schon erzählen. Die drei, inzwischen haben schon die Nachbartische zugehört im Café. Die drei, könnte sein Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber es ist noch einfacher. Bitte? Die sind noch nicht da. Nein. Die Heiligen, drei Könige. Ob sie drei waren, weiß man nicht. Aber damit begann praktisch die Geschichte hier auf Erden, ja? Mit Jesus. Jetzt wird es leicht. Die vier.
Evangelisten.
Jawohl, vier Evangelisten oder vier Evangelien. Was wollen wir sie mal nennen? Matthäus,
Markus, Lukas.
Haben doch Schwestern mitgesprochen, okay. Die vier Evangelisten. Ja, jetzt wird es ein bisschen knifflig, man muss ja auch Dinge haben, die nicht gleich so bekannt sind. Die fünf. Könnte sein, ja, aber ist da nicht gedacht, eine alttestamentliche Geschichte. Okay, die Zeit geht immer so schnell rum. Bitte? Nein? Es sind die fünf Steine, die David im Bach geholt hat, um den Goliath zu erledigen, den Feind Gottes. Ja, ja, nachlesen, Bibel lesen. Jetzt wird es wieder leicht. Die sechs. Ganz einfach. An sechs Tagen schuf Gott Himmel und Erde und Pflanzen und Tiere und Menschen. Alles klar. Und die sieben? Da ruhte er am siebten Tag, der Sabbat, unser Sonntag, und sage mir keiner, er habe keine Zeit zum Bibellesen, er hat jede Woche einen Sonntag. Ja, jetzt kommt die Acht. Ja, das wäre das Symbol, der Neuanfang, ja. Aber es ist wieder eine Geschichte. Es sind die acht Personen, die Gott rettete vor der Sintflut. Den Herrn Noah und seine Ehefrau und dann seine Söhne mit ihren Frauen sind acht. Ja, jetzt kommt die Neun. Die habe ich mit einer dunklen Farbe. Das sage ich gleich. 9 von 10 sind nicht umgekehrt und haben Gott gedankt. Ja? Leider ein Prozentsatz, den es auch heute noch gibt, oder? Ja, jetzt ist wieder einfach. Die 10? Ja, die 10 Gebote. Und im Ernstfall lasse ich die dann alle aufsagen. Und ich habe es zum Beispiel in 3 Seniorenheimen gemacht. Und wissen Sie, mit welchem Gebot die angefangen haben? Die konnten alle. Aber angefangen haben sie immer mit: Du sollst Vater und Mutter ehren, und dabei sind viele Tränen geflossen. War ganz, ganz berührend. Tja, jetzt haben wir 4 Buben, 4 Damen, wenn ich sie finde, ja, ist noch eine da dabei, hier 4 Damen und 4 Könige. 3 mal 4 gibt 12. Und für was steht die 12? Die 12 Jünger oder 12 Apostel und dann noch 12 Stämme Israels. Und es steht auch für die Zeit. 12 Stunden hat der Tag, 12 Stunden hat die Nacht, 12 Monate hat das Jahr. Und wir haben 4 Farben gesehen, wie die 4 Jahreszeiten. 52 Karten hat das Spiel, genauso viel wie Wochen. Und zusammen gibt es 365 Punkte wie 365 Tage. Da kann man nun über die Lebenszeit sprechen. Aber dann gibt es ganz schlaue mathematisch Begabten, die sagen, nee, Schwester Heidemann, das sind nur 364 Punkte. Sage ich richtig, aber du darfst die Rechnung nie ohne den Joker machen. Und es ist einfach so, dass Gott für mich der ist, der immer Überraschungen bereit hat. Und da kann man dann auch drauf eingehen und sagen, ja, er umspannt mein Leben, er ist immer dabei, da gibt es gar nichts, wo er draußen ist. Jetzt möchte ich noch etwas näher auf diesen zweiten Bibeltext vom Grab eingehen. Diese Frauen kamen also zum Grab. Und jeder, der einen geliebten Menschen hat loslassen müssen, der ahnt, wie es ihnen geht. Sie stehen unter Schock. Sie stehen ganz neben sich, sind ganz in sich, in ihren Sorgen, Schmerzen und Grübeleien versunken. Doch dann erleben sie etwas, was ihre Trauer, ihr Leben, ihr Denken, ihre ganze Welt auf den Kopf stellt. Durch ein Erdbeben, durch einen Engel, der vom Himmel steigt und die Wachen, die dann wie tot zu Boden fallen. Und der Engel wälzt den Stein weg und setzt sich drauf. Sehen wir dieses Bild vor uns, wie es die Frauen vor sich sahen? Der Engel des Herrn sitzt auf dem Problem. Ich weiß nicht um ihre Probleme. Ich weiß nicht, was sie heute belastet, bedrückt, beschwert, und welche Probleme sie nicht schlafen lassen, welche Konflikte sie nicht wegwälzen können. Ich weiß nicht, was sie hindert, Gottes Wort uneingeschränkt zu lieben und erneut zur Mitte ihres Lebens zu machen, weil vielleicht so viel Not da ist, so viel Kummer. Aber ich weiß, dass unser auferstandener Herr jede Not besetzen und auflösen und buchstäblich gegenstandslos machen kann. Der Engel spricht zu den Frauen und im selben Moment begreifen sie, Jesus lebt. Wir müssen es weiter sagen. Und dann zeigt sich Jesus ihnen noch selbst und sie können sich nur noch vor ihn hinknien. So aufgewühlt und überwältigt sind sie. Und so kann es einem beim Lesen der Bibel auch widerfahren. Denn Bibellesen bedeutet ja nicht nur, dass wir bestimmte Zusammenhänge mit dem Kopf begreifen, sondern wir kommen in Kontakt, in Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und das eben hat nicht nur etwas mit meinem Denken zu tun, sondern auch mit meinem Willen, meinem innersten Fühlen und meinem ganzen Sein. Und wie gut, dass wir diesen Bericht von Matthäus haben. Markus zum Beispiel setzt erst mit seinem Bericht beim offenen, leeren Grab ein. Und Matthäus schildert uns noch, was davor geschehen ist. Schildert uns, wie das Problem beiseite geräumt wird durch Erdbeben, Blitz und Leichtigkeit. Und wo Markus es bei Furcht und Zittern belässt, dass die Frauen überfallen, kommt bei Matthäus noch die Freude hinzu, die sie dazu treibt, die frohe Botschaft weiterzusagen. Und schon an diesem kleinen Vergleich sehen wir, wie wichtig es ist, Texte zu lesen, genau zu lesen, nochmal zu lesen und nochmal zu lesen. Und wenn ich glauben kann, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann erfahre ich auch ganz konkret, mein Leben ist mehr als das Hier und Jetzt. Es ist mehr als das, was ich lieben, empfangen, erwirtschaften und erleben kann. Zwar wird dieses mein Leben eines Tages zu Ende gehen, aber ich halte mich an den fest, der mich festhält, im Leben und im Sterben und darüber hinaus trägt. Der schwedische Bischof Bo Geertz hat einmal geschrieben, Glauben heißt, von der Liebe zu Gott ergriffen werden und sich von allem wegsehnen, ist das nicht wunderbar? Wegsehnen von allem, was uns daran hindern will, volle Gemeinschaft mit ihm zu bekommen. Echter Glaube ist eine Entdeckungsreise in das Herz Gottes und dazu brauchen wir die Bibel. Bibelsonntag, Bibelwoche, Bibelstunde, theologische Woche. Hören wir nie auf, das zu erforschen, was zwischen diesen beiden Buchdeckeln steht. Und lassen Sie uns einander immer wieder ermutigen, unsere Verwandten, Nachbarn und Freunde zu dieser spannenden Entdeckungsreise in das Herz Gottes einzuladen. Gewiss, Entdeckungsreisen können mühsam sein, wenn Sie mal Alexander von Humboldt und die Entdeckung des Amazonas oder sonstige spannenden Entdeckergeschichten gelesen haben. Da bleibt einem der Atem weg, wenn man liest, welche Mühen und Entbehrungen sie zu ertragen hatten und ertrugen und welche Hindernisse sie zu überwinden hatten. Aber der Lohn einer Entdeckung ist auch oft dann eine glückliche Überwältigung, wie dort am leeren Grab in Jerusalem. Unsere Zeitgenossen scheinen nicht immer daran interessiert zu sein. Und doch, jeder Mensch braucht diese Nachricht, muss sie hören, dass Jesus sie rettet. Dass unsere hochtechnisierte Welt nur ein Teil der Wirklichkeit ist und dass Himmel und Erde sich berühren können, so wie der Evangelist Matthäus es in seinem Osterbericht geschildert hat. Und dass es stimmt, dass es Jesus ist, wenn Johannes fragt, wenn wir fragen, bist du es? Ja, Herr, du bist es. Und wir bitten, komme bald, Herr Jesus. Amen. Und wir wollen mit dem Lied antworten, in Christus ist mein ganzer Halt. Wir beten. Herr Jesus, du bist es. Das bekennen wir und das feiern wir in dieser Stunde und an jedem Sonntag aufs Neue. Wir bitten dich für die, die noch fragen, bist du es? Und die auf der Suche sind nach Sinn und Erfüllung im Leben, nach einem Halt, der beständig ist. Sprich in ihr Leben hinein. Wir bitten dich für die, die auf dich warten, auf ein Wort, das sie trägt, eine Begegnung, die ihnen Kraft gibt, die nächste Zeit zu überstehen. Begegne ihnen wieder neu. Wir bitten um eine neue Bewegung zur Bibel hin, damit deine Erde voll werde von Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Wir bitten um Zuversicht, Geduld und Kühnheit, dein Wort weiterzusagen. Und wo es sein muss, Herr, da fahre wie der Blitz in unser Leben, dass Freude und Gewissheit es hell machen. Amen. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch ein Büchlein empfehlen, das wir ganz neu herausgegeben haben. Es enthält viele Gedichte, Gebete und Lieder von Schwester Helga Winkel, die unter anderem das Lied gedichtet hat, Herr, weil mich festhält deine starke Hand. Darin findet sich nämlich auch ein Gedicht über das Wort Gottes und das möchte ich lesen. Dein Wort ist Licht auf meinem Weg und Leuchte meinem Fuß. Dass mich die Finsternis nicht schreckt, durch die ich wandern muss. Wenn ich auch keinen Schritt weit sehe, dein Wort den Weg erhellt. Es richtet auf und macht mir Mut, wenn Angst mich überfällt. Ist auch der Weg oft schmal und steil und scheint das Ziel doch weit. Dein Wort beschenkt mit neuer Kraft für jedes neue Heut. An deiner Hand, auf deinem Weg, geleitet durch dein Wort, bringst du mich selbst, Herr Jesus Christ, zur ewigen Heimat dort. Und nun möchte ich Sie zum Segen bitten, aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Eine gesegnete Woche, gesegnetes Bibellesen, gesegnetes Wiedersehen hier in der Bibelstunde.